Schalke-Podcast, der Expertentalk.
Ja, hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke-Podcast und heute mal in einem ungewöhnlichen Setting. Wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht, aber ist dann doch eher seltener geworden, weil es einfach im Studio und zusammen einfach viel schöner ist. Heute mussten wir aber ausweichen, weil unser Studio umfunktioniert wurde zu einer Wahlkampfarena. Wir sagen, wie es ist. Es finden Stichwahlen statt und alle die in der Stichwahl sich befinden, die dürfen natürlich nochmal einen raushauen und erklären, warum man sie am kommenden Sonntag wählen sollte. Und deshalb ist der Norbert und ich heute mal remote online für euch da. Und damit begrüße ich auch meinen wertgeschätzten Kollegen Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf.
Hallo und Glück auf, René.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Also die uns sehen, wird aufgezeichnet. Und mein Hintergrund, der ist so komisch. Entweder liegt es am Licht, dass er das nicht so richtig erkennt. Manchmal ist mein Mikrofon weg, mal war schon mein Arm weg. Also könnte lustig werden. Und der Norbert, wie gewohnt, hinten mit dem Rudi, Zigarre. Und du ganz entspannt. Ja, schönes Bild. Und schöner Kopfhörer.
Ja, haben wir gerade ausgekramt, ne?
Ja, haben wir nochmal raus.
Können wir ruhig verraten. Es ist eine spontane Aktion sozusagen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt einigermaßen... funktioniert. Zu deinem Hintergrund übrigens. Ich dachte immer, du sitzt tatsächlich in der Felsens-Arena.
Ja, ich sitze direkt
Zeit
an der Ecke da und warte halt auf das nächste Spiel. Nee, in der Arena ist auch gerade Umbau. Da findet ja, glaube ich, auch was statt. B2Run, wenn ich richtig informiert bin. Da ist gar kein Rasen drin. Der wird dann erst wieder wahrscheinlich am Donnerstagabend reingefahren. Ja, sportliches Programm, was die Felsens-Arena immer vor sich da hat, im wahrsten Sinne des Wortes sportlich. Und wir sind natürlich auch sportlich unterwegs, aber heute sicherlich auch mit einem Thema, was nicht direkt auf dem Rasen passiert, sondern ihr werdet es ja alle mitbekommen haben, gestern gab es eine Personalentscheidung. Oder ich denke mal, dass die Personalentscheidung ja schon deutlich länger feststand. Aber gestern wurde offiziell verkündet, dass Ben Manga nicht mehr zum FC Schalke 04 gehört. Ja, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen, aber wir werden natürlich euch wieder gerne mit ins Boot nehmen und darum fange ich jetzt schon an und nehme diesen Knopf, den ich vor mir habe. Also das Setting habe ich hier tatsächlich auch aufgebaut, ne? Also so wie im Studio. Ich habe das mit hier nach Hause genommen quasi. Sieht irgendwie schön aus. Ich wollte geil sagen, aber geil sagt man ja nicht. So, ich starte mal.
Kurvendiskussion.
Ja, unsere Kurvendiskussion. Ich möchte natürlich euch wieder alle mit ins Boot nehmen. Und ihr bietet ja immer genug Gesprächsgrundlage. Und der Norbert und ich werden darauf natürlich gerne eingehen. Und auch wenn der rote Faden vielleicht nicht immer komplett gegeben ist, aber es ist immer sehr spannend und auch sehr... Wie drücke ich es aus? Es ist so vielfältig, weil die Meinung tatsächlich momentan, ich hatte es in der letzten Woche schon gesagt, momentan ist es echt schwierig. Vielleicht hat das Spiel gegen Magdeburg wieder ein bisschen was verändert. Jetzt kippt das alles mehr wieder in eine bessere Stimmung. Aber der eine oder andere ist doch ein bisschen unzufrieden. Der eine oder andere sagt, hey, kommt mal runter, das ist alles gar nicht so toll. Der andere sagt, hey, warum seid ihr so negativ? Das ist doch super. Ja, und jeder hat irgendwie aus meiner Sicht recht. So, Norbert sagt noch nichts, aber ich fange jetzt erstmal an mit dem Otto aus der Eifel, der hat was geschrieben, Norbert, zur Kurvendiskussion, stark erkämpftes 2:0, super wie Silla den Ball nach vorne in den Mitte gepasst hat, damit will er auch sagen, Silla hat zwar nicht getroffen, aber Silla war auch wieder präsent im Spiel, klasse Tor von Karaman, der Elfmeter war souverän verwandelt, heute fand ich aber Timo Becker etwas schwächer wie sonst. Aber die Abwehr steht nach wie vor, da wächst was Tolles zusammen und die nächsten Gegner werden mehr und mehr Respekt vor uns haben und nicht wie letzte Saison, aber demütig bleiben, der Rest wird sich zeigen in der Saison, wo es hingeht. Das mit Ben Manga war irgendwie abzusehen, aber vielen Dank an Manga, denn er musste ja mit wenig Geld viel hinkriegen und noch einen schönen Podcast, der Otto aus der Eifel. Bevor wir darauf eingehen, lese ich den nächsten noch vor, weil es alles in die gleiche Richtung geht. Der Christoph Kettler hat auch geschrieben, Bei der Aufstellung fand er es schade, dass der Wechsel von Porat zu Gantenbein hat ihn überrascht. Ansonsten war die Aufstellung top und auch erwartbar. Wir haben insgesamt ein gutes Auswärtsspiel gezeigt und verdient gewonnen. Die Offensive hat sich deutlich verbessert gezeigt. Gut, dass der Trainer weiterhin Silla und Karaman vertraut. Die beiden Sechser waren auch wieder sehr stark. Aufgefallen sind meiner Meinung nach Gantenbein und Vitali Becker. Also eher abgefallen, so meinte er das. Wenn für uns die Gegner was gegen uns, geht nur was über die Außen. Vitali Becker muss man Leistungsschwankungen zugestehen. An den Durchbruch von Gantenbein glaube ich nicht mehr, auch wenn er etwas besser ist als letztes Jahr. Der Zeitpunkt der Trennung von Ben Manga mag überraschen. Die Entscheidung an sich ist folgerichtig. Bei den allermeisten sicher Transfers hat Manga daneben gelegen. Die Verpflichtung von Steve Nu zum Beispiel versteht niemand. Viele seiner Verpflichtungen sind schon weg und spielen gar keine Rolle. Die Bilanz von Manga ist trotz der Treffer von Silla und Karius sehr schlecht. Glück auf. So, lass uns das mal als Grundlage nehmen, Norbert. Und lass uns die ganze Sache mal aufrollen. Thema, ja, Magdeburg. Souveräner Auftritt. Glücklicher Auftritt. Wie beschreiben wir das?
Ich würde nicht sagen. Ich fand es schon ziemlich souverän. Ich fand es eine sehr erwachsene Leistung. Du hast, also ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass Schalke da noch was anbrennen lassen würde nach dem Tor von Karaman. Ich fand das sehr, ich finde, sie haben da sehr reif runtergespielt, dass Magdeburg dann schon die ein oder andere Chance natürlich auch noch hat. Das muss man dann schon akzeptieren, aber generell finde ich, hat Schalke sich wieder sehr stabil präsentiert, gerade in der Defensive. Dass der ein oder andere, Timo Becker wurde angesprochen, das sind ja auch keine Maschinen. Die haben jetzt auch nicht jedes Wochenende immer die gleiche Performance. Sicherlich hat er gegen Kiel hat er mir auch besser gefallen, aber da wird es ja immer so ein bisschen Schwankungen geben. Aber generell als Mannschaftsleistung fand ich's gut, ich fand's reif und du musst ja einfach auch mal sehen, du hast jetzt du hast 6 Zweitligaspiele und in denen hast du 4 Tore kassiert. Das ist also ein ausgezeichneter Schnitt, vor allem wenn du bedenkst, dass du in der vergangenen Saison über die ganze Saison gesehen, Schnitt von 1,83 Gegentoren pro Spiel hat es, glaube ich. Das ist also eine riesige Steigerung. Und du weißt, das mache ich nicht immer nur an der Abwehr fest, das mache ich an dem gesamten Defensivverhalten der Mannschaft fest. Da gehört dann auch ein Süller zu, da gehört auch ein Karaman zu. Und nach vorne, und das war ja das Thema der letzten ein, zwei Wochen, das Offensivspiel, haben sie ja immerhin jetzt auch 2 Tore gemacht, haben immer jetzt noch nicht diesen großen Chancenwucher gehabt, aber auswärts 2-0 gewinnst in Magdeburg bei einer Mannschaft, wo du zu Zweitliga-Zeiten noch nie gewonnen hast in Magdeburg, die dir sogar in der vergangenen Saison in der Arena richtig das Fell über die Ohren gezogen haben. Mhm. Ich finde, also dann habe ich als Fußballer sowieso und als Journalist eigentlich auch nicht eigentlich überhaupt keinen Grund, da jetzt nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Dass es immer noch ein bisschen besser geht oder wie auch immer, das ist ja klar. Aber das sagen die Bayern von sich auch. Wenn sie ein Spiel gewinnen, dann suchen die auch nach Steigerungsmöglichkeiten. Die gibt es auf Schalke natürlich auch. Aber du hast auswärts 2-0 gewonnen. Also ich persönlich jetzt einfach einen Haken hinter das Spiel machen.
Definitiv. Hattest du auch das Gefühl, und das habe ich von vielen Seiten auch gehört, dass man sich irgendwie zurückversetzt hat in eine Zeit, die wir selbst erlebt haben, das, was gerade Magdeburg erlebt und auch so die Aktion von Markus Fiedler, dem Trainer von Magdeburg, dass das irgendwie so Parallelen zu uns gab? Hattest du auch das Gefühl, dass die jetzt momentan in so einer Situation stecken wie wir vor vielen Monaten?
Ich kenne jetzt die inneren Verhältnisse von Magdeburg zu wenig, aber klar ist natürlich auch, die haben vergangene Saison lange um den Aufstieg mitgespielt unter Trainer Christian Titz, haben dann einen Trainer geholt, der kam von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart aus der dritten Liga, der genau diesen Stil, den Titz da den eingepflanzt hat, auch weiter fortsetzen lassen will, auch jetzt nach der Niederlage. Und jetzt sind sie, ich glaube, sie sind jetzt sogar Tabellenletzter. Jetzt wächst da natürlich die Unruhe, ist doch ganz klar. Das ist doch ganz logisch. Und da wird sich dann in solchen Situationen zeigt sich jetzt, wie stark die Magdeburger wirklich an das glauben, was sie da tun, welchen Trainer sie da verpflichtet haben. Und der Geschäftsführer von Magdeburg, Schork, hat ja schon vor dem Spiel gegen Schalke gesagt, es gab auch unter Christian Titz gab's lange Phasen, Mann, zwischendurch, in denen wir Spiele nicht gewonnen haben. Und da werden wir auch jetzt gemeinsam durchgehen. Ja, natürlich, mag die ein oder andere Parallele geben. Letztlich entscheidend ist immer die Parallele des Erfolgs oder des Misserfolgs. Und da bin ich jetzt aber in Magdeburg zu wenig drin, um mir da jetzt ein Urteil erlauben zu können, wie die jetzt reagieren auf diese aktuelle Situation, die sicherlich nicht erfreulich ist.
Ja. Erfreulich ist möglicherweise die Entwicklung von Kenan Karaman. Wir hatten ja tatsächlich, ob wir jetzt Zweifel hatten, also aus meiner Sicht, ob ich da jetzt Zweifel an Kenan Karaman hatte, ob er ins System passt. Aber die Frage musste natürlich gestellt werden, weil viele dann auch gesagt haben, okay, er hat die komplette Vorbereitung nicht mitgemacht. Er hat natürlich noch Defizite, dass die Frage dann aufkommt, passt er ins System? Darüber werden wir gleich sprechen. Dazu hat nämlich der Konstantin auch was geschickt per Sprachnachricht. Da hören wir kurz rein.
Glück auf, live aus Magdeburg, Konstantin hier und eine kleine Stellungnahme zu unserem Kapitän Kenan Karaman. Ich glaube, er hat es heute allen bewiesen. Zwei Momente, in denen er einfach da war und effizient, wie wir ihn aus seinen Hochzeiten kennen, abgeliefert hat. Ich glaube, dass wir jetzt auch in den kommenden Wochen diesen Kenan wieder sehen werden und dadurch auch die Frage sich gar nicht mehr stellt, ob er System Muslic passt oder nicht. Ich glaube, fernab von dem System ist Kenan ein wichtiger, ein verdienter Spieler, der vorangeht und einfach gebraucht wird. Also von daher würde ich da das Kapitel schließen und nicht größer machen, als es ist. Ich glaube, wie ihr auch jede Woche berichtet, ergeben sich weitere Themen schon aus unserer Historie. Wir können einfach nicht ruhig arbeiten, aber lasst es bei dem Thema Karaman einfach ruhig belassen. Der Kerl, der kommt wieder rein und bringt das auf den Platz, was wir alle von ihm wünschen. In diesem Sinne, ein erholsames Wochenende und feiert ein bisschen die 3 Punkte. Bis denn.
Ja, vielen Dank, Konstantin. Jetzt eine Frage Richtung Norbert. Du hast es gar nicht gehört, ne? Oder hörst du das auch?
Die
Sprachnachricht hast du?
stimmt. Die Nachricht, jetzt habe ich das Statement über Kenan,
Ja?
das habe ich gehört. Ja, ich habe auch
Super.
die Eingangsmelodie, die
Ja,
Eingangsmusik am Anfang
dann habe
gehört.
ich alles richtig
Weil du noch
gemacht.
gesagt hast, du bist nicht sicher, ob ich die höre oder
Ja,
nicht.
ich,
Ich
das
habe hier auf
Problem.
meinem Stuhl hier schon mitgewirkt. Ich habe ja fast schon getanzt. Nein, ich habe alles gehört. Ich höre alles,
Ah,
ja.
super. Dann habe ich doch das richtige Setting getroffen, weil mir war einfach auch nie bewusst, dass es da eine bestimmte Einstellung gibt, dass man das auch dann hören kann, was ich hier separat abspiele, dass du das auch hörst. Na gut, habe ich mit einem glücklichen Händchen das so eingestellt, dass du es auch hörst. Ja,
So
also so.
lernen wir alle so lernen wir alle jeden Tag etwas dazu.
Ja, ich
Ist
wollte
doch
eigentlich auch
gut.
eine ganz andere Software nehmen. Wir machen das jetzt hier über Zoom. Und es gibt ja so viele tolle Softwareprogramme und Portale, wo man auch Podcasts aufnehmen kann. Auf die Schnelle hin wollte ich das aber jetzt keinem zumuten, dass wir das mal eben so einrichten und dann geht's schief und dann ist die Podcastaufnahme nicht gelungen und das wollen wir ja natürlich nicht, weil wir natürlich auch nicht so viel Zeit haben, uns dann nochmal hinzusetzen und nochmal eine Stunde zu quatschen. Also die leise Kritik an Konstantin habe ich natürlich wahrgenommen. Wir sollen endlich das Fass mit Kenan Karaman zumachen. Der passt ins System, wir werden sehen, er wird sich entwickeln. Norbert, das ist so, oder?
Du meinst die Kritik von Konstantin, nicht an Konstantin.
Genau, die
Wir haben
Kritik.
ja Konstantin nicht kritisiert,
Nee,
aber die
nee.
Kritik kam von
Von
Konstantin.
an
Ja
uns.
gut, wir haben das Fass ja nicht aufgemacht in dem Sinne, wenn du dich an unseren letzten Talk nach dem Kiel-Spiel erinnerst, da habe ich dir schon gesagt, Und lass mal den Kenan mal in Ruhe erstmal. Also der hat keine Vorbereitung gehabt. Der hat eine Meniskusoperation hinter sich, ist dann sehr schnell wieder ins Training eingestiegen, relativ schnell, viel schneller, als man das, glaube ich, vorher erwartet hatte. Und dann steht er auf dem Platz, dann heißt es natürlich, er ist fit. Ist er auch. Aber es gibt immer einen Unterschied, ob du körperlich fit bist oder ob du wirklich schon in deinem eigenen Rhythmus, in deinem eigenen Flow bist. Und das war er sicherlich nicht zu dem Zeitpunkt am Anfang. Deswegen braucht auch ein Kenan Karaman dann ein bisschen Zeit. Und ich fand, dass da viel zu schnell schon wieder geschossen wurde, so nach dem Motto, der passt nicht und der gehört da im Grunde nicht mehr rein. Ich habe dir gegen Kiel das schon nach dem Kiel-Spiel gesagt, ich wiederhole es jetzt nochmal mit derben Worten, Kenan Karaman hat Schalke 2 Jahre lang hintereinander den Arsch gerettet in der zweiten Liga mit seinen Toren und ich finde es unfair, auch wenn ich natürlich weiß und selber ein Verfechter der Theorie bin, was in der Vergangenheit war, zählt eigentlich nicht, weil du musst immer gucken, wer hilft dir jetzt und wer hilft dir in Zukunft weiter. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass Kenan Karaman auch jetzt und in der Zukunft Schalke weiterhelfen wird. Er hat es ja nicht nur jetzt in Magdeburg gezeigt, er hat es ja, obwohl noch nicht bei 100%, er hat es ja vorher in Dresden auch schon gezeigt. Er hat ja in Dresden auch das Spiel im Grunde im Alleingang gewonnen. Er holt den Elfmeter raus aus einer eigentlich ziemlich aussichtslosen Situation. Die Situation war ja gar nicht gefährlich. Er dribbelt einfach in den Strafraum, wird gefoult, verwandelt den Elfmeter selbst. Schalke gewinnt ein Spiel, das eigentlich 0-0 ausgeht. Gewinnt Schalke 1-0, dank Kenan Karaman. So, und jetzt in Magdeburg haben wir alle gesehen, das Tor, das erste, das er macht, das macht nicht jeder aus der Distanz. Also mit der Seite, wenn ich es richtig gesehen habe, mit der Seite einen Ball aus 17 oder 18 Metern so platziert, in die Ecke des Tores zu schießen, dass du dem Torwart noch niemals einen Vorwurf machen kannst, das ist schon eine Qualität. Und die sollte sich Schalke völlig unabhängig vom System erhalten, weil ich kenne eigentlich keine Fußballmannschaft auf dem Niveau, die auf einen Spieler mit den Qualitäten eines Kenan Karaman freiwillig verzichten sollte.
Da werden jetzt alle wieder sehr glücklich sein über deine Worte, weil tatsächlich ist Geduld gefragt gewesen und man hat ja jetzt gesehen, dass eine Qualität von Kenan Karaman nicht auf einmal weg sein kann. Was mir dabei einfällt, Tomasz Kalasz, der ist ja relativ zeitgleich operiert worden. Ich bin nicht mehr ganz so sicher, es ist ja eine ähnliche Operation, aber von Tomasz Kalasz hört man tatsächlich gar nichts. Nur eine Information jetzt am Rande. Oder hast du da Informationen, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe?
Ja, wir fragen zwischendurch natürlich immer mal nach. Man hat ihn auch schon auf dem Trainingsplatz gemeinsam mit Saichi Bara Lauftraining absolvieren sehen. Aber insgesamt macht er, glaube ich, sein Aufbautraining immer noch individuell. Er soll aber auch sehr, sehr fleißig bei der Sache sein, um dann irgendwann mal wieder vielleicht am Mannschaftstraining teilzunehmen. Noch mal ganz kurz zu Kenan Karaman. Ich sage das nicht, um die Leute happy zu machen. Ich würde es auch sagen, wenn ich damit eine andere Reaktion erzeugen würde, weil ja auch immer gesagt wird, passt Kenan Karaman in das System? Die Frage ist ja durchaus berechtigt, weil natürlich finde ich, dass zum Beispiel zu diesem Fußball, den Miron Muslic ja beispielsweise gegen Hertha BSC hat spielen lassen, dieses kompromisslose, aggressive Attackieren des Gegners, den Gegner sofort bei der Ballannahme unter Stress setzen. Da ist wahrscheinlich wirklich vom Typ her, von seiner ganzen Präsenz, ein Peter Remmert schon irgendwo mehr zugeeignet als ein Kenan Karaman. Das ist ja nicht Karamans Spiel, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ich glaube, ein Kenan Karaman ist das System dann eigentlich relativ egal, in dem er da spielt. Er macht dann auch mit, aber entscheidend sind ja die Momente, die du durch Kenan Karaman bei Ballbesitz auf deine Seite ziehst. Und da hat er, und das wollte ich im Grunde damit sagen, da hat er natürlich Qualitäten, die er in den vergangenen 2 Jahren bewiesen hat und die ihm Gott sei Dank offenbar auch jetzt noch nicht abhanden gekommen sind. Die hat nicht jeder, die sind selten und die sollte man sich auch auf jeden Fall erhalten und nicht an Spieler, weil er mal 2-3 Mal dann zum Saisonstart noch nicht so gespielt hat, wie man das von ihm kennt, wie man sich das von ihm vorstellt. Er hat ja übrigens auch gegen Ende der vergangenen Saison schon keine gute Phase mehr, wenn wir ganz ehrlich sind. Da lief es ja auch nicht so richtig bei ihm. Und es werden auch wieder Spiele kommen, wo er nicht trifft, wo er auch wieder vielleicht ein bisschen durchhängt. Aber ich bin dagegen, dann immer Spieler grundsätzlich sofort in Frage zu stellen. Also wenn er wirklich mal eine komplette Hinrunde so dilettiert, dass man sagt, nee, hat keinen Zweck mehr, dann das geht nicht. Dann muss ich vielleicht auch dann mein Urteil revidieren. Aber den Zeitpunkt sah ich jetzt deshalb bei Kenan Karaman noch nicht gekommen, weil man ihm einfach zugestehen muss, dass er aus einer sehr, sehr, sehr schwierigen gesundheitlichen Phase kommt.
Ja, und dann auch noch die Situation, um das mal zu vervollständigen, warum dann mal Fragen aufkommen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es Kritik nennen kann oder sollte, als er Armin Younes mal ins Spiel gebracht hat. Und der Trainer hat ja nun mal sich klar positioniert und das ist jetzt auch alles, das lassen wir auch so stehen. Aber wenn einer eine Unzufriedenheit äußert, könnte sich das ja auch zum Beispiel auf dem Platz zeigen. Das hat er ja gegen Magdeburg dann auch theoretisch niedergelegt, revidiert.
Na, da ist er aber, glaube ich, auch gar nicht der Typ für. Abseits des Sportlichen ist er natürlich, Karaman, natürlich für die ganze Mannschaft nach wie vor unheimlich wichtig. Er ist der Kapitän, er ist das Sprachrohr. Zu dieser Younes-Geschichte, das war ja wieder so ein Selbstläufer von uns allen. Du verlierst gegen Kiel 1-0. Dann suchen wir natürlich alle, jetzt plaudere ich noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir suchen dann natürlich alle nach irgendwelchen Themen und Geschichten. Jetzt haben wir die Defensive, haben wir 7 oder 8 Wochen lang gefeiert. Das Thema war jetzt irgendwann mal ausgelutscht. Und dann guckst du natürlich auch ein bisschen nach vorne und sagst, Mensch, was ist denn in Offensive? Da kann man doch jetzt mal Geschichte drüber machen. Süller hatte man schon gehabt. Und dann fällt einem ein, ja, Mensch, da sitzt doch noch einer auf der Bank. Der könnte doch vielleicht könnte der doch helfen. Und dann fragst du den Kapitän dazu in der Mixzone nach dem Spiel gegen Kiel. Und Karaman hat ja im Grunde nichts anderes gesagt, als, wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe, ich war nicht dabei in der Mixzone, Frank war dabei, aber Karaman wurde so zitiert, dass er gesagt hat, er schätzt Armin Younes als Fußballer und vielleicht ändert sich ja die Situation von Armin nochmal. Wenn wir ganz ehrlich sind, das sind ja eigentlich Sätze, die sind ja gar nicht spektakulär. Das ist ja die Pflicht, die ein Kapitän ja im Grunde über seinen Mitspieler sagen muss. Das hätte er wahrscheinlich über jeden anderen auch gesagt. So, aber da kannst du natürlich jetzt die Geschichte draus machen, so nach dem Motto, Schalke offensiv schwach. Karaman fordert Rückkehr von Younes, so um es mal ein bisschen überspitzt zu stellen. Hat er so natürlich nicht gesagt, aber wäre eine Interpretationsgeschichte. So, und deswegen hat sich das Thema Younes jetzt so eine Woche so ein bisschen, lief das so ein bisschen auf einer größeren Flamme. Keiner hat ja behauptet, dass Younes jetzt der Spieler ist, der von Anfang an spielen muss und dann 90 oder 95 Minuten durchspielen muss. Es ging ja immer um die Frage, die wir auch gestellt haben, wäre nicht Younes mal einer, wenn du so nach 70 Minuten merkst, Mensch, heute geht gar nichts nach vorne, den du dann einfach reinwirfst, der hat dann vielleicht nochmal eine Idee, der hat irgendeinen Plan oder durch irgendein Kabinettstückchen bringt er dich nochmal in eine gute Position, dass du dir selber auch mal eine Torchance rausspielst. Das war ja die Frage. Aber die Frage hat Miron Muslic eindeutig beantwortet, überraschend eindeutig. Und damit ist für mich jetzt die Diskussion auch abgeschlossen. Dass die Diskussion überhaupt gelaufen ist, muss Schalke aushalten, halten sie auch aus und ist für mich auch völlig nachvollziehbar. Armin Younes ist ja immerhin kein Spieler, den sie irgendwann mal aus irgendeiner Amateurklasse geholt haben, sondern der ist immerhin achtfacher Nationalspieler und ich finde, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, aber die Frage nach ihm halte ich für durchaus angebracht.
Ja, viele kriegen das tatsächlich in so einer Situation einen falschen Hals. Und ich kann das sogar alles nachvollziehen, weil du ja wirklich viele schlechte Phasen mit dem FC Schalke 04 durchleben musstest und man einfach, glaube ich, auch Angst hat, dass jetzt wieder Unruhe reinkommt, gerade wenn solche Themen dann wieder aufplöppen, wo natürlich ein bisschen gestichelt wird. Also ich kann das alles nachvollziehen, aber es ist natürlich auch eine Pflicht und Aufgabe, auch solche Sachen zu hinterfragen, ne? Weil du, wie du es gerade selbst gesagt hast, Armin Younes ist ja nicht irgendeiner. Der hat ja schon
mal... Es ist ja immer ein Unterschied. Ich bin auch angesprochen worden. Ich war am letzten Freitag war ich auf einer sehr schönen Geburtstagsparty eines sehr guten Freundes. Natürlich auch viele Fußballfans, alles Schalker, zumindest die meisten, glaube ich, hoffe ich. da wirst du natürlich auch gefragt, was habt ihr denn mit Younes? Warum fordert ihr denn jetzt Younes? Ich sage, wir haben Younes nicht gefordert, also ich zumindest nicht. Ich kann ja nur für mich sprechen. Was andere Kollegen machen, können die sich selber jetzt so äußern. Wir haben Younes ja nicht gefordert, aber die Frage zu stellen, was ist denn mit dem? Weil der ist ja nun mal im Kader, der hat Vertrag, der ist im Kader, der trainiert mit, der kriegt wahrscheinlich gutes Geld auch dafür. Und ich finde, dann muss man schon auch mal nachfragen können und dürfen, was ist denn mit dem? Warum spielt der denn in einer Situation, in der man ihn doch vielleicht gebrauchen könnte? Warum spielt der so überhaupt keine Rolle? Der stand ja wirklich noch nicht einmal im Kader. Der hat noch nicht eine Kaderminute in einem Pflichtspiel dieser Saison gehabt. Und die Frage, die muss ja sogar fast gestellt werden. Und Muslic hat das ja auch absolut gut nach meiner Meinung gemacht, hat sehr klar geantwortet, überraschend klar, für mich fast schon zu deutlich. Und jetzt wissen wir alle, warum Younes nicht spielt und warum er auch noch nicht mal zum Kader gehört.
Ich fand aber auch die Reaktion von Armin Younes auf Social Media, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gut. Er hat geschrieben, schwere Zeiten für mich, aber auch da will er durch und will angreifen und kämpfen. Also das war jetzt nicht so bösartig geschossen, sondern eher so eine Einsicht. In ihm wird es schon brodeln, ne? Weil er ja selber auch weiß, was er kann und was er vielleicht auch nicht kann. Das weiß er sicherlich auch. Aber das war dann doch schon, ich hoffe auch wirklich, dass es aus seinem tiefsten Inneren herausgekommen ist und gesagt hat, nee, also Leute, das ist schon echt doof, die Situation, aber ich versuche mich da durchzubeißen und nicht da böses Blut zu versprühen. Ja, Thema abgeschlossen. Kommen wir zum nächsten Hörer, Michael aus Haltern. Der hat eine Sprachnachricht geschickt, da hören wir auch mal kurz rein.
Moin und Glück auf, hier ist der Michael aus Haltern am See. Ja, 2-0 in Magdeburg gewonnen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir in Magdeburg ständig Klatschen bekommen haben in den vergangenen Jahren. Aus meiner Sicht geht es steil aufwärts, wobei ich hier nicht von Aufstieg oder sowas reden will, aber man kann mit Stolz mal wieder über unseren Verein berichten. Und wenn ich so an die Saison 1997 denke, unter Huub Stevens sind wir mit Ergebnisfußball und vielen Standardtoren, so wie jetzt, UEFA-Cup-Sieger geworden. Ich meine, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber vielleicht an alle Kritiker, dass Muslic nicht Offensive spielen kann, finde ich das, was wir jetzt machen, auch nicht schlecht. Hinten dicht und vorne dann mit Elfmetern oder dem einen oder anderen Standardtor gewinnen. Also, weiter so. Viel Spaß beim Podcast. Gruß von Michael. Ciao.
Ja, vielen Dank. Kurz und knapp, finde ich auch mal gut. Eine Minute. Ja, man kann das wirklich gut finden. Man sollte es vielleicht auch gut finden in der Situation, wo der FC Schalke 04 gerade ist oder aus der Situation, wo der FC Schalke 04 ja herauskommt. Sind wir jetzt auf einem Stand, wo Schalke auf Platz 5 steht mit 12 Punkten, ein Punkt hinter dem Tabellenführer. Da kann man auch solche Spiele mal gerne in Kauf nehmen. Oder hättest du auch lieber was anderes? Hurra, Fußball.
Nein.
Und.
Nein, um Gottes Willen, ich hasse Hurra, Fußball. Ich hasse Hurra. Ja. Nein, nicht hassen. Also, ich, was Michael aus Haltern da gerade sagte, kann ich zu 100% unterschreiben. Also, ich persönlich, ist aber meine persönliche Meinung, ich bin ein reiner Ergebnisfetischist und. Der Vergleich mit 97, ich finde, so sehr hinkt er gar nicht. Man könnte auch noch die Saison, wann war es, 2017, 18 nehmen, als man unter Tedesco Vizemeister geworden ist. Da wurde Schalke ja auch ja fast dafür beschimpft, dass der Fußball, ach, der wäre ja gar nicht so schön attraktiv und ach, der wäre doch so, ach Mensch, und so defensiv und wie auch immer. Also, Freunde, das ist mir persönlich alles völlig wurscht. Wenn du ein Spiel 1-0 gewinnst, dann hast du erstmal alles richtig gemacht oder da hast du zumindest nichts falsch gemacht. Es gibt ja immer diesen schönen Spruch, die Offensive gewinnt hier Spiele und die Defensive gewinnt Titel oder Meisterschaften oder was auch immer so. Und ich glaube, der hatte früher seine Berechtigung, der hat auch heute noch seine Berechtigung. Und Schalke sollte sich und Muslic auch nicht, die sollten sich jetzt bloß nichts einreden lassen, so nach dem Motto, aber ihr müsst doch jetzt, wie du sagst, Hurra und Spektakel oder wie auch immer. Wenn es gut läuft, dann kommt das Spektakel irgendwann von ganz alleine. Aber du musst doch, gerade wenn du siehst, wo Schalke herkommt, 62 Gegentore, glaube ich, waren es letzte Saison. Wir haben über den Schnitt schon gesprochen. Ja, was machst du denn dann? Dann ist doch dein erster Gedanke und auch deine Pflicht. Da muss ich doch erstmal sehen, dass ich den Laden hinten dicht kriege. Alles andere ist doch dann erstmal uninteressant. Ich habe immer so den Eindruck, viele wollen dann auch viele Kollegen von uns, die wollen dann immer sofort alles auf einmal. Dann muss es hinten zu null und vorne am besten 7 Stück. Und dann kommt aber vielleicht auch noch die Frage, ja, warum haben sie denn keine 8 gemacht? Ne, also das, mir geht das immer alles ein bisschen zu schnell und zu weit. Also Schalke ist jetzt Tabellenfünfter, die haben einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer. Ich sehe im Moment noch keine Mannschaft, die oben davonläuft. Insofern habe ich sogar ein bisschen die Hoffnung auf eine Perspektive, wenn Schalke dieses Niveau hält, dass man vielleicht tatsächlich sogar mal eine Saison hat, die nicht nur sorgenfrei ist, sondern die dir zumindest in der Rückrunde die Perspektive gibt, vielleicht wirklich, ich will jetzt auch nicht vom Aufstieg reden, aber dass du zumindest oben so unter den ersten, dass du im oberen Drittel irgendwo dabei bist, sodass wir zumindest irgendwas haben dann in der Rückrunde, wo wir uns drauf freuen können.
Du hast
und sie sollen nicht den Fehler machen, sich nicht reinquatschen lassen in den Stil. Sie müssen das machen, was sie können. Das war ja, weil der Michael hat ja auch den Huub Stevens gerade angesprochen. Huub Stevens, für mich der größte und beste Pragmatiker unter allen Trainern, die ich auf Schalke, und es waren so viele, jemals kennengelernt habe. Der hat immer geguckt, was habe ich für eine Mannschaft, was kann ich mit der machen. So, und 97 war es halt so, dass es angebracht war, hinten einigermaßen dicht zu stehen, vorne Nadelstiche zu setzen. Die haben ja auch nicht nur gefightet, der Begriff Eurofighter, alles gut und schön, aber die haben ja auch Jungs drin gehabt, die konnten richtig kicken. Olaf Thon mal als Paradebeispiel genommen, so. Aber als Huub Stevens dann Leute hatte, die nach vorne marschiert sind, Saison 2000, 2001, Meisterschaft der Herzen, da hat er die auch laufen lassen. So, da hast du vorne gehabt einen Ebbe Sanden, Emil Mpenza, im Mittelfeld einen Andi Möller, der nur nach vorne geguckt hat, der nur marschiert ist. Du hast auf den Außen gehabt links einen Jörg Böhme. Der hat die linke Außenbahn bearbeitet, der war aber auch, der kannte eigentlich auch nur eine Richtung. Rechts hat oft Gerald Asamoah gespielt, auch offensiv. Also das schätze ich an einem Trainer. Hüb hat immer geguckt, welche Spiele habe ich, was kann ich machen. Defensiv top, sowieso die Balance musste stimmen, aber dann, wenn er Jungs hatte, die marschieren konnten, hat er sie auch von alleine gelassen. Und ich hoffe, dass Muslic genau das Gleiche macht, dass er auch guckt, was kann ich mit der Mannschaft hier machen? Wo waren vorher die Schwächen? Was müssen wir also denen jetzt sozusagen austreiben? Das ist jetzt die Defensive gewesen, die steht einigermaßen. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Und jetzt kannst du Stück für Stück gucken, wie entwickelst du das Offensivspiel? Und wenn jetzt immer noch weiter knappe Ergebnisse bei der ganzen Geschichte rauskommen, die aber dann zugunsten von Schalke sind, dann ist das doch eine wunderbare Geschichte. Also hör mir auf mit Hurra-Fußball.
Ja.
Tut mir leid.
Sorry.
Tut mir leid.
Aber völlig richtig.
Da eskaliere ich immer. Wenn, also es gibt zwei Worte, Spektakel und Hurra-Fußball. Das treibt mir dann oft die Zornesröte ins Gesicht. Natürlich ist ein Fußballspektakel schön für die Zuschauer und wie auch immer. Und wenn ich dann immer höre, ja, aber ein schönes 5-5 oder wie auch immer. 5-5 heißt auch immer, dass in dem ganzen Spiel unglaublich viele Fehler gemacht wurden.
Hättest du mal 4-4 gesagt. 4-4 war aber wirklich mal ein Spiel. Das eine 4-4 gegen diese komischen anderen da aus der anderen Stadt. Das war schon ein tolles Spektakel, das muss man schon sagen.
Ja,
es war ein Erlebnis,
aber natürlich
das man
vom,
nicht
vom
vergisst.
Verlauf her.
Ja, richtig.
Vom Verlauf her war es irre Wahnsinn. Dann in dem Fall natürlich, finde ich dann ein Spektakel auch schöner, wenn du 0-4 aufholst. Aber ich glaube, du weißt ungefähr schon, was ich meine.
Ja, ich weiß.
Ich mag einfach auch den kontrollierten Fußball. Und gerade wenn du eine Mannschaft hattest in der vergangenen Saison, bei der die Kontrolle nicht besonders gegeben war, dann schätze ich es jetzt einfach, wenn ich da unten auf dem Platz eine Mannschaft sehe, die weiß, was sie tut, die weiß, was sie kann, die aber auch weiß, was sie nicht kann. Das ist für mich auch eine wichtige Eigenschaft. Und wenn diese Mannschaft dann noch dazu in der Lage ist, Spiele zu gewinnen, notfalls auch knapp, dann ist das für mich absolut in Ordnung und lobenswert und überhaupt nichts, was es in irgendeiner Form zu kritisieren gilt. So, und jetzt bin ich mit dem Statement, mit dem Plädoyer, bin ich jetzt wirklich fertig.
Ja, das ist genau das, was Norbert Neubaum ausmacht und warum er so beliebt ist bei uns im Schalke-Podcast. Ja, da guckst du. Es ist, du wirst halt.
Habe ich mich zu sehr aufgeregt, ich bin wieder eskaliert, ne?
Ja, aber nein, das ist ja genau richtig.
Ich wurde auch schon mal der Unaufgeregte genannt, aber manchmal rede ich mich halt...
Wann war das denn? Nein.
Aber René, ganz kurz nochmal. Denk doch mal dran, 2017, 18 Vizemeister Tedesco.
Ja.
Schalke Vizemeister, alles gut. Fußball Deutschland am Schimpfen auf Schalke. Nicht schön gespielt, unwürdiger Vizemeister, was für ein Blödsinn. Schalke macht den Fehler, will auf einmal, hört auf diese Leute, und will auf einmal Künstler nach Schalke und sie holen Sebastian Rudi, um Schalke spielerisch auch weiterzuentwickeln. So, einer der größten Flops, warum auch immer, der Vereinsgeschichte. Auch ein Punkt, warum das Unheil seinen Lauf nahm, weil sie auf einmal ihre eigene Linie verlassen haben.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir die nächste Nachricht jetzt noch in unserem Kontext hier abspielen können. Das ist nämlich der Benny aus Gelsenkirchen. Wir hören einfach mal rein und lassen uns überraschen.
Ja, der Benny aus Gelsenkirchen hier. Hi. Zum Spiel erstmal meine Gedanken. Also ja, eigentlich steht da eine große Überschrift: Trust the process. Also man muss wirklich neidlos anerkennen, die Arbeit, die Miron Muslic mit dem Kader macht, trägt Früchte. Hinten ja sowieso, also da habe ich ja überhaupt gar keinen Bammel mehr. Es war nie zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel so, dass ich dachte, oh Gott, das geht gleich schief oder irgendwie die Jungs halten den Laden nicht dicht. Das war wirklich großartig, was nach hinten ging. Und er hat ja gesagt, na, offensiv muss der Prozess auch so langsam anlaufen. Das tut er auch. Und das, was man da sieht, trägt so langsam Früchte. Es sind schöne Spielzüge zu erkennen. Kurzpassspiel auch, nicht nur der lange Hafer. Und wenn das so weitergeht, habe ich überhaupt keine Sorge, dass wir die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Und mehr wollen wir und mehr brauchen wir auch aktuell nicht. Ein bisschen Ruhe im Verein. Ja, Ruhe im Verein ist auch ein gutes Stichwort. Da kriegte ich dann heute auf einmal eine Push-Nachricht und es hieß, Ben Manga ist entlassen. Da habe ich erst gedacht, geil, endlich ist der FC Schalke 04 wieder da. Chaos-Club sondergleichen. Und dann habe ich mir aber so ein paar Sekunden überlegt und habe gedacht, warte, Moment mal. Also Matthias Tillmann ist ja gar nicht mehr der große Entscheider im Sportlichen. Dann habe ich mir gedacht, ach, es ist ja Frank Baumann. Und Frank Baumann macht nichts in Schnellschüssen. Also wenn einer lange überlegt, was er tut und macht, dann ist es Frank Baumann. Und im Nachgang hat man dann so ein bisschen überlegt und gedacht, ja, eigentlich Ben Manga scheint so ein bisschen entbehrlich zu sein bei uns. Die letzten Transfers, insbesondere für unsere Abwehr, glaube ich, dass der da auch gar nicht so große Aktien drin hatte, sondern dass das eher Frank-Baumann-Transfers waren. Ja, Timo Becker vielleicht mal ausgeschlossen, wobei das war ja jetzt auch ein No-Brainer, wo man jetzt nicht zwingend einen Kaderplaner braucht, der die Perlen taucht. Und ich würde fast behaupten, Ben Manga ist entbehrlich. Jetzt ist die Frage, wen nimmt er aus seinem Team mit? Da waren ja sicherlich 10 Scouts, inklusive dem Kollegen Tonello, heißt er, glaube ich, für die Knappenschmiede. Den wollen wir ja laut Aussagen behalten. Mal gucken, ob dem so ist oder ob Ben Manga sein Gefolge wieder mitnimmt. Aber auch das macht mir keine großen Sorgen. Selbst wenn Ben Manga jetzt weg ist, er war sicherlich nicht die entscheidende Figur an dem jetzigen Erfolg. Meine Meinung. Ja? Könnt ihr gerne drüber diskutieren. Vielen Dank, Glück auf.
Ja, wie ist denn unsere Meinung? Ist Ben Manga vielleicht ein Opfer, der, ja, die Situation für ihn war nicht einfach. Er hat wenig Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Er musste aus einem Verein machen, der ja kurz vorm Abstieg in die dritte Liga stand, was herausholen der Anspruch war, Spieler zu holen, die man auch eventuell wieder teuer verkaufen kann. Der typische Perlentaucher. Er konnte den Ansprüchen, die er dann zum Beispiel auch in Frankfurt geleistet hat, nicht gerecht werden. Tut man ihm Unrecht oder hat er tatsächlich versagt, will ich gar nicht sagen, aber hat er tatsächlich das nicht erreichen können, was der Mindestanspruch des FC Schalke 04 hätte sein müssen?
Naja, also er konnte sicherlich der hohen Erwartungshaltung, die vielleicht einfach auch zu hoch war, aber die Latte hat er selber auch ja so ein bisschen hochgelegt. Also der konnte er sicherlich nicht gerecht werden. Du hast angesprochen, dass er es nicht einfach hatte, dass er aus wenig Geld oder mit wenig Geld Spieler holen musste. Also das war ihm ja vorher bekannt. Also das würde ich jetzt nicht als Rechtfertigungskriterium nehmen. Dafür holst du ja einen Ben Manga, dass du eben dir einen holst, der aus wenig Geld viel, viel machen kann. Also das war ja eine Voraussetzung, die war von Anfang an gegeben. Natürlich war das Verhältnis zwischen Top-Transfers und Transfers, die nicht so gut beziehungsweise gar nicht eingeschlagen haben. Das war, also die Relation stimmte sicherlich nicht. Wir bleiben immer hängen, wenn wir wirklich von Top-Transfers oder Top-Verpflichtungen sprechen, bei Moussa Silla und bei Loris Karius, wo er ja auch maßgeblich wohl seine Finger im Spiel hatte. Und dann fällt es einem auch schon schwer, Top-Transfers zu finden, wie man jetzt die vielen anderen einordnet. Felipe Sanchez zum Beispiel habe ich jetzt im Kicker als Flop-Transfer klassifiziert gesehen, finde ich nicht ganz, also da würde ich nicht ganz mitgehen. Also der hat ja immerhin seine Einsatzzeiten und da wird vielleicht ja auch noch was draus. Aber wenn man die Vielzahl an Spielern sieht, die Ben Manga geholt hat, und wenn man dann die sieht, die wirklich auf hohem Niveau sich etabliert haben, dann ist es zu wenig. Ob das jetzt immer an den Spielern oder an den Verpflichtungen liegt, beispielsweise nimm mal Ron Torben Hoffmann, der wird ja dann auch immer genannt, aber das ist ja kein schlechter Torwart, ist zumindest meine Meinung, und dass der dann nicht die Nummer 1 wurde, jetzt weiß ich nicht, ob man das direkt Ben Manga vorwerfen kann. Karel Geratz hat eben eine andere Idee gehabt und hat, warum auch immer, und hat eben Justin Hekeren spielen lassen. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man das Ben Manga in die Schuhe schieben muss und da jetzt einen Flop draus machen muss. Aber wenn man es jetzt rein ganz nüchtern an den Einsatzzeiten misst, natürlich, dann ist auch Hoffmann ein Flop-Transfer. Dann hatte Ben Manga auch natürlich ein großes Wort mitzureden bei der Verpflichtung von Kees van Wonderen. Dann kamen natürlich die atmosphärischen Dinge dazu. Das ging ja schon schlecht los, als sich Karel Geratz und Ben Manga, du wirst dich noch erinnern, öffentlich, fast öffentlich schon gezofft haben. Und mit Beginn dieser Saison wurden die Karten dann natürlich nochmal völlig neu gemischt. Du kannst dich erinnern an die Pressekonferenz, an die Einführungspressekonferenz von Frank Baumann, der sofort immer von 4 Leuten sprach, die ab jetzt für die Transferpolitik verantwortlich sind. Nämlich er selbst, Frank Baumann, dann Juri Mölder, Trainer Miron Muslic und Ben Manga. Das heißt, Ben Manga war auf einmal nur noch 25%, wenn man es jetzt mal in Zahlen ausdrückt, wo er doch eigentlich als Mr. 100% sozusagen verpflichtet wurde. Er war ja eigentlich der, er kam ja als Perlentaucher, Diamantenauge oder wie auch immer. Und er war ja eigentlich doch der Chef, der große Vorsitzende der Kaderplanung und der Scouting mit seinem Team. Und jetzt hieß es auf einmal, das machen wir hier zu viert. Insofern finde ich das eine sehr schöne Vokabel, die gerade genannt wurde. Er ist im Grunde entbehrlich geworden. Und da stimme ich auch hier dem Vorredner gerade zu. Frank Baumann wird sich das sehr gut überlegt haben. Also dem nehme ich wirklich ab, dass das jetzt tatsächlich das Ergebnis einer intensiven Analyse ist. Und das wird ja auch alleine schon dadurch deutlich, dass sie es jetzt machen, in einer Phase, in der es sportlich eigentlich läuft. Wir sind es ja eigentlich von Schalke gewohnt, wenn weiß ich nicht, nach 3 Niederlagen oder 4 Niederlagen in Serie, dass dann dem beliebten Motto, jetzt müssen Köpfe rollen, dass du dann irgendeinen opferst sozusagen. Dass sie es jetzt aber gemacht haben, wo man schon sich Schritt für Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung entwickelt, zeigt, oder zeigt für mich, dass das ein sehr überlegter Schritt war, keine Hauruck-Entscheidung, keine Hauruck-Handlung. Du hast vor allem das Sommertransferfenster oder die Transferperiode ist jetzt eh beendet. Bis zum Winter dauert es noch ein bisschen. Also insofern ist das jetzt vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, um so einen Schritt dann jetzt auch zu vollziehen.
Du sprichst den Zeitpunkt an. Ich glaube tatsächlich, aber auch, dass das schon zu Amtsantritt von Frank Baumann klar war, dass man mit Ben Manga nicht in die Zukunft gehen wird. Man hat wohl überlegt, gesagt, pass auf, wir stecken jetzt mitten in der Vorbereitung, hat natürlich wahrscheinlich auch schon viele Dinge angegriffen, um eine Veränderung im Kader vorzunehmen. Und ich glaube, es wäre auch nicht gut gekommen, wenn Frank Baumann kommt und rasiert sofort Ben Manga. Ich glaube, das war insgesamt, und das ist man nicht gewohnt auf Schalke, nicht so häufig gewohnt auf Schalke, dass man wohl überlegt, in diese Sache reingeht und dann genau diesen Schritt jetzt vollzogen hat. Was ich aber ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, ob du mir dabei pflichtest, wir haben natürlich da relativ groß drüber berichtet. Auch ja, schon so ein bisschen mit Überschriften gearbeitet, wie Ben Manga Rauswurf und Schalke hat das so ein bisschen, ja, als wäre es kaum erwähnenswert rausgehauen. Das hat mich so ein bisschen gestört.
Ja, wir sehen es durch unterschiedlich oder wir sehen es von unterschiedlichen Sichtweisen. Schalke verfasst ja dann im Grunde eine mehr oder weniger ein politisches Statement, wo im Grunde viel geredet, aber nichts gesagt wird. Also du verpackst das ja dann in Höflichkeiten, in Begriffen wie Strukturen und Prozesse und Analysen und ich meine aber doch zumindest der Satz, dass man Ben Manga für die Arbeit dankte, der stand doch irgendwo noch drin, ne? Oder
Das auf jeden Fall. Ja, doch,
habe ich den
das auf
auch
jeden Fall.
überlesen? Du formulierst das ja als Verein nicht so scharf in der Regel, wenn jetzt nichts Besonderes vorgefallen ist, was eine solche scharfe Stellungnahme rechtfertigen würde, sondern dann verpackst du das ja schon in Floskeln, und der wichtigste Satz oder der für uns wichtigste Satz, der steht dann irgendwo in Zeile 10 oder 15. Und das Ganze dann in den Klartext zu übersetzen, das ist ja dann auch unsere Aufgabe, um dann, also wenn Schalke jetzt das auch alles schon in Artikelform packen würde, dann könnten wir im Grunde den Laden ganz dicht machen. Insofern hat mich jetzt ich habe da heute Morgen mit Frank Lesinski noch drüber gesprochen, der sagte auch, also diese Schalker Stellungnahme, die wäre ja sowas von nichtssagend oder wie auch immer. Ja, aber es ist dann schon Schalkes Rolle, das dann auch so zu verpacken. Den Rest machen wir dann. Was man bei Ben Manga auch noch sagen muss, er war ja zum Beispiel an den Transfers für diese Saison, da er ja wohl sowieso kaum noch dran beteiligt. Das wurde ja auch gerade völlig richtig gesagt. Also Katic ist ganz klar Trainerverpflichtung, wenn man das jetzt mal so aufteilen soll. Kuruçay steckte, glaube ich, auch mehr der Trainer hinter. Finn Porat hat in einem seiner ersten Interviews eigentlich nur von Frank Baumann gesprochen, zu dem er Kontakt gehabt habe. Also da ist Ben Manga ja sowieso schon so an die Seite und in den Hintergrund gerückt worden, ob Frank Baumann wirklich schon am ersten Tag wusste, dass er, wenn Manga irgendwann mal den Stuhl vor die Tür setzen würde, das weiß ich nicht. Also ich nehme Frank Baumann schon ab, dass der sich das ein Weilchen anguckt, sich seine Gedanken macht und dann Entscheidungen trifft. Aber es ist, wie es ist. Ben Manga ist, ja, es ist Geschichte auf Schalke. So schnell geht das. Und Schalke wird trotzdem weiter existieren. Und ich glaube, auch um Ben Manga muss man sich zumindest finanziell keine Sorgen machen, was diese Geschichte betrifft. Spannend wird jetzt tatsächlich sein, was passiert mit seinem, ja, mit der Firma, die er ja im Grunde mitgebracht hat. Er hat ja da irgendwie 10 Leute oder so mitgebracht und natürlich Raphael Tonello, Leiter der Knappenschmieder, wird auch eine spannende Personalie sein, ist sehr eng mit Ben Manga verbunden, genießt aber, glaube ich, jetzt hier auf Schalke auch einen guten Ruf, macht, glaube ich, hier einen ganz guten Job, sodass ich mir da schon vorstellen könnte, dass das für Tonello jetzt wirklich so ein Spagat werden wird. Schließt er sich wieder dem Ben Manga-Team an oder sieht er seine berufliche Zukunft hier auf Schalke? Das wird sich alles jetzt in den nächsten Tagen klären. Aber ich bin mir fast sicher, dass Schalke auf alles, dass sie das schon so durchspielen, dass sie auf alle Eventualitäten in dieser Hinsicht vorbereitet sind oder gut vorbereitet sind.
Lassen uns zusammenfassen, die Meldung gestern schlug bei vielen ein, aber dann auch nach kurzen Momenten, wir hatten es glaube ich auch gehört bei uns hier in der Kurvendiskussion, im Moment mal, es ist ja eigentlich alles gut, so wie es ist. Lassen wir das so stehen.
Lassen wir so stehen. Ich war auch im ersten Moment natürlich überrascht, klar, du rechnest nach dem 2-0-Sieg in Magdeburg und dem Sprung auf Platz 5 rechnest du eigentlich nicht damit, dass es am Montag dann eine so große Personalentscheidung gibt, dass die dann verkündet wird. Aber nach ein paar Minuten Überlegung kommt man dann oder bin ich dann durchaus schon zu dem Schluss gekommen, dass das sowohl vom Zeitpunkt als auch von der Entscheidung selbst durchaus eine nicht ganz unerwartete Entscheidung war.
Schließlich kam er ja auch direkt aus dem Urlaub wieder. Da musste man ja auch handeln, wenn das alles so stimmt, wie es
geschrieben ist. Dass er sich nicht sofort wieder einarbeitet, dass er sich nicht erstmal wieder hinsetzen muss.
Ja, ja. Du hast auch gerade nochmal finanziell, wird es ihm jetzt auch nicht so wehtun, angesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Abfindung gemeint hast. Man spricht von knapp 800 bis 900.000 Euro Abfindung. Man muss dazu aber auch sagen, hat er noch Vertrag gehabt. Das Gehalt hätte man ja so oder so auch zahlen müssen. Also ich denke, damit ist der FC Schalke 04 auch ganz gut gefahren, mit dieser Ablöse quasi eine Personalie weniger zu haben und seine Strukturen, wie halt beschrieben, neu auszurichten oder aufzubauen.
Naja, letztlich Geldkosten tut Schalke das schon.
Ja. Sie werden, ja, klar.
Es sei denn, sie halten es jetzt durch, dass sie die Aufgaben von Ben Manga jetzt tatsächlich auf verschiedene Schultern verteilen und dass das auch so bleibt. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass sie da irgendwie noch einen neuen ins Boot holen. Der kostet dann auch wieder Geld. Also jetzt wollen wir mal nicht, jetzt nicht die Entscheidung so in den Himmel heben, als dass das auch noch kostengünstig wäre. Aber die Abfindung, ja natürlich, wenn der Idealfall wäre, Ben Manga hätte seinen Vertrag hier erfüllt, wäre seinem Ruf als Perlentaucher absolut gerecht geworden, hätte für Schalke eine super Truppe auf die Beine gestellt und sie würden bis 2028, wo dann glaube ich der Vertrag gelaufen wäre von Ben Manga, spätestens bis dahin hätte er sie zurück in die erste Liga geführt. Dann wäre Schalke und Ben Manga eine Erfolgsgeschichte gewesen, aber manchmal kommt einem das Leben dann eben bei solchen Plänen dazwischen.
Und es kann ja sogar noch eine kleine Erfolgsgeschichte werden. Immerhin sind noch Spieler im Kader, die noch wirken und spreche einfach mal aus, Rodrigo, Mauro Salazar, der vielleicht irgendwie sich auf einmal enorm schnell, rasant entwickelt und zum Shootingstar wird. Sanchez, der Potenzial definitiv hat, kann auch wahrscheinlich für viel Geld verkauft werden, wenn er jetzt hier eine Riesensaison hinlegt, wenn er denn überhaupt darf. Aber das ist ja noch möglich, dass man unterm Strich dann sagt, naja, so ganz so schlimm war es dann doch nicht.
Natürlich, natürlich. Wir haben so viele Spieler, die er ja auch geholt hat. Wir können ja über jeden Einzelnen, dazu reicht jetzt die Zeit nicht, wir können über jeden Einzelnen diskutieren, Flop, nicht Flop, hat er noch eine Perspektive? Irgendwo habe ich jetzt heute auch gelesen, Steve Nuth sei ein Flop. Das finde ich dann wiederum auch ein bisschen ungerecht gegenüber Ben Manga. Den haben die ganz klar geholt als Perspektivspieler. Die haben von Anfang an gesagt, der wird nicht sofort spielen. Den müssen wir ganz langsam. Den haben die aus irgendeinem afrikanischen Jugendcamp geholt. Der hatte noch nie, glaube ich, ein Ligaspiel mal irgendwie gemacht. Und trotzdem haben sie dann, komm, wir holen den jetzt einfach, weil es wäre fahrlässig, wenn der irgendwann mal woanders durchstartet und wir lassen uns den entgehen. Und wenn es nicht klappt, dann kostet der ja jetzt auch nicht so viel Geld, dass der den Verein völlig ruiniert. Also auch bei Steve Knoot, vielleicht sind die Erwartungen auch zu hoch gewesen an Ben Manga. Ich hatte den Eindruck gehabt, wenn Ben Manga 18 Spieler holt, dann müssen die alle 18 auch sofort in der Startelf stehen. Und wenn auch nur einer nicht spielt, dann ist Ben Manga schon durchgefallen. Also ich bitte schon darum, seine Arbeit auch ein bisschen differenziert zu betrachten. Aber unterm Strich ist es dann wahrscheinlich wirklich ein bisschen wenig, wenn als Top-Transfers wirklich immer nur Süller und Karius übrig bleiben. Das muss er dann einfach auch zugeben, dass das sicherlich gemessen an den Erwartungen, die man an ihn hatte, zu wenig war. Dazu kommt Kees van Wanderen und ein problematisches Innenverhältnis, zumindest am Anfang. Er ist sehr dominant aufgetreten. Er hätte aus meiner Sicht niemals sowieso quasi als Sprachrohr des Vereins auftreten dürfen. Das ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Das war aber auch dem geschuldet, dass die Struktur nicht stimmte. Du hast ja gar nicht gewusst, wer hat denn jetzt mehr zu sagen? Marc Wilmots oder Ben Manga? So, das und da kannst du dann ja immer reinstechen. Auch wir als Journalisten, also für uns ein gefundenes Fressen. Du musst ja nur einen anpieksen und schon kriegst du irgendeine Aussage, mit der du was anfangen kannst. Und jetzt ist das ganz klar geregelt. Frank Baumann ist der Boss. Er hat entschieden. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er sich das alles gut überlegt hat. Und dass wir entweder präsentieren sie jetzt irgendwann mal Nachfolger oder sie machen es erstmal selbst. Sie stehen ja jetzt nicht unter Zeitdruck. Das ist ein großer Vorteil. Und jetzt werden wir mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt.
Gut, lass uns Thema Ben Manga damit auch abschließen. Wir haben auch noch eine Nachricht vom Dirk aus Hamm. Da geht es um den Anspruch des FC Schalke 04. Auch interessant, sollten wir auch mal kurz drüber sprechen, weil das ja auch immer wieder zur Kritik genommen wird. Meine Güte, ach, hört mal erstmal selber rein.
Hallo, lieber René, hier ist der Dirk aus Hamm-Westfalen wieder. Ja, kurz zum Spiel, souveräner Auswärtssieg zu Null. Ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Ich habe es mir aber im Nachhinein habe ich es mir angeschaut. Und ja, wie gesagt, souveränes 2 zu 0, Punkt, fertig, aus. Jetzt haue ich mal einen raus, Freunde. Es geht um die Ambition des FC Schalke 04 für die Saison, das heißt die Ziele. Ganz ehrlich, ich bin auch kein Spinner. Aber wenn ich Spieler vom FC Schalke 04 bin, ja, dann habe ich den Anspruch, oben mitzuspielen. Und es kann mir keiner erzählen, dass in der Kabine Karius, Karaman und Co. Sich einen erzählen, ja, komm hier, besser als letzte Saison, einstelliger Platz wäre da super. Ja. Im Leben nicht. Die wollen alle oben mitspielen. Und wenn möglich, wollen die aufsteigen. Ich rede jetzt hier nicht vom Aufstieg. Ja, aber diese Ambition muss ein Spieler des FC Schalke 04 haben. Ja. Und eine Frau Rühl Hamers und Co., ja, im Hintergrund unterwegs sind, die auch einen sehr guten Job machen. Ich sage nur ein Argument: Man generiert natürlich in der ersten Liga, für die erste Liga, höhere Einnahmen. Die Sponsoren stehen wieder Schlange. Ja. Der FC Schalke ist wieder da. TV-Gelder, ganz zu schweigen von hier. Ja. Köln konnte mal eben, ich glaube, 25 oder 30 Millionen investieren. Ja. Das sieht doch ganz anders aus, wenn du da jahrelang in der zweiten Liga rumdumpelst. So, ich habe den jetzt nur mal nochmal rausgehauen, diese Argumente von mir, meine Ambition dazu, meine Meinung dazu. Und ja, schönen Podcast euch. Und ich habe es geschafft, genau 2 Minuten. Viel Spaß und bis dahin. Euer Dirk aus Hamm-Westfalen. Danke.
Ja, vielen lieben Dank, Dirk. Ich mag den Kerl. Der hat so eine ruhige, charmante, aber ehrliche, aber auch mal, ne, ich sag mal ehrlich, wie es ist, Art, die finde ich super. Ja, logisch, oder? Dass die Spieler jetzt nicht da zu Hause sitzen und sich dann auch unterhalten, wahrscheinlich ganz anders unterhalten, als sie sich mit uns unterhalten, mit Freunden unterhalten und sagen, ah nee, lass mal den Ball flach, wir wollen mal einstellig diese Saison. Im Leben nicht, oder? Hat er recht?
Da gehe ich von aus. Also gerade die angesprochenen Namen Loris Karius und Kenan Karaman. Also bei Karius glaube ich nicht, dass das sein Anspruch ist, da irgendwo in der zweiten Liga im Mittelfeld, und sei es Platz 8 oder 9, rumzutrudeln. Und Kenan Karaman ist ja sowieso so eine besondere Geschichte. Kenan ist jetzt, glaube ich, geht jetzt in sein viertes Schalke-Jahr. Oder es ist seine vierte Schalke-Saison. Und er hat ja im Grunde drei, ich sag's mal, wie es ist, der hat ja im Grunde drei beschissene Jahre gehabt. Im ersten sind sie abgestiegen, wieder zurück in die zweite Liga. Da hat er dann in der Rückrunde hat er dann oft öfter gespielt als noch in der Hinrunde. Hat aber da auch dann schon am Schluss ganz ordentlich performt. Und die beiden Zweitliga-Jahre, die haben wir auch noch nicht vergessen, als er jeweils deutlich zweistellig getroffen hat, Schalke aber jeweils gegen den Abstieg kämpfte. Das heißt, er kann ja mit seiner persönlichen Bilanz vielleicht zufrieden sein, aber mit dem, was die Mannschaften in der Zeit erreicht haben, überhaupt nicht. Und natürlich will der mit Schalke auch mal oben mitspielen. Und ich glaube, das gilt aber auch für alle. Das gilt, glaube ich, auch für den Trainer, das gilt auch für Frank Baumann. Das gilt ganz besonders für Frau Rühl-Hamers, weil alleine die angesprochenen TV-Gelder, die würden sich, wenn wir jetzt mal Richtung Aufstieg gucken, die würden sich natürlich dann erst schon mal wieder gewaltig ändern, wenn auch noch lange nicht auf dem Stand vergangener Jahre. Aber ist doch ganz klar, Schalke spielt jetzt das dritte Jahr hintereinander zweite Liga und ein viertes Jahr hintereinander zweite Liga gab es für Schalke noch nie. Es wäre also, wenn sie jetzt nächstes Jahr wieder zweite Liga spielen sollten, wäre das Vereinsrekord, eigentlich einer, den keiner will. Jetzt bin ich aber nach 6 Spieltagen, ist mir das noch ein bisschen früh. Ich habe gerade gesagt, ich traue denen durchaus zu, dass sie nicht nur eine sorgenfreie Saison spielen, sondern vielleicht wirklich sich da oben so ein bisschen festsetzen. Und wenn wir den Gedanken jetzt mal weiterspinnen, wenn du wirklich Mitte der Rückrunde da irgendwo oben rumschwirrst zwischen, weiß ich nicht, 1 und 7 oder wie auch immer, dann wissen wir doch alle, was an den letzten Spieltagen passieren kann. Gerade hier auf Schalke, wenn die Bude voll ist. Und auswärts wird das dann auch wieder so sein, dass du zumindest akustisch die Überzahl hast. Also dann ist alles möglich. Und aber sie reden jetzt natürlich noch nicht öffentlich drüber, warum sollten sie es auch tun? Weil sie natürlich alle die letzte Saison noch vor Augen haben und da jetzt erstmal den Ball flach halten wollen, würde ja auch keinem was bringen, wenn sie sich jetzt schon hinstellen und sagen, so Freunde, wir fühlen uns gerüstet, um jetzt offiziell das Ziel oben mitspielen oder Aufstieg auszurufen. Die einzige Mannschaft, die das in dieser Saison oder vor dieser Saison gemacht hat, war, glaube ich, Hertha BSC. Und da sehen wir, wo die gerade stehen. Insofern, lass Schalke jetzt erstmal spielen, lass ihre Entwicklung weitermachen und dann können wir vielleicht am Ende der Hinrunde können wir dann mal gucken, wo die Reise hinführen könnte.
Der Frank hat auch gesagt, so nach 10 Spieltagen könnte man vielleicht mal drauf gucken, wo man steht. Und wenn ich auf den Spielplan schaue, der hat es natürlich jetzt schon in sich. Ne? Wir haben jetzt das Heimspiel am Freitag gegen Fürth und dann erstmal Auswärtstour. Wir spielen auswärts in Bielefeld, dann haben wir das Testspiel bei Bohemian FC, dann haben wir, gut, es ist aber trotzdem ein Spiel, dann auswärts wieder in der Liga gegen Hannover 96, das ist natürlich auch schon mal sicherlich sehr richtungsweisend und dann kommt quasi Doppel-Darmstadt, einmal zu Hause in der Liga und dann auswärts im Pokal und ich glaube, dann könnten wir vielleicht mal so ein kleines Fazit ziehen und vielleicht auch mal die Richtung vielleicht irgendwie ein bisschen anpassen, wobei ich auch gerne das Thema heute aufgemacht hätte, weil ich der Meinung bin, wenn du die Möglichkeiten hast und jeder sagt ja auch, jeder kann jeden schlagen in dieser Liga und mit den Möglichkeiten, die du jetzt momentan vorfindest, Loris Karius wird wahrscheinlich nach einer Supersaison, weiß ich nicht, ob man den halten kann. Musa Sylla wird verkauft, wenn er auch jetzt hier noch Tore schießt, wie in der vergangenen Saison. Kenan Karaman muss man auch sagen, wird natürlich auch immer älter. Und also es gibt so viele Faktoren, die dafür jetzt sprechen. Jetzt wäre die Chance doch da. Warum nicht ergreifen? Warum nicht auch sagen, hey, das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um völlig überraschend da oben anzugreifen. Und ich kann es aber auch verstehen, dass viele dann wieder sagen, ey, hört doch mal auf, drückt doch mal ein bisschen auf die Bremse. Ich bin zufrieden mit einem einstelligen Tabellenplatz. Ich weiß nicht, ob wir uns danach, wenn die Saison vorbei ist und wir stehen auf Platz 7, mit 4 Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz oder 8 Punkte Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz, ob wir uns dann nicht dann doch vielleicht in den Arsch speisen und sagen, na Mensch, vielleicht hätte man mit mehr Euphorie vielleicht auch noch was rausholen können, so wie du es gerade angesprochen hast. Was wäre drin oder was ist drin in der Arena? Haben wir ja gesehen im Aufstiegsjahr, als wir da wieder hochgegangen sind, wie der FC Schalke 04 unter Mike Büskens explodiert ist.
Ja, aber du steigst ja nicht eher oder nicht weniger auf, indem du jetzt schon am oder nach dem 6. Spieltag jetzt schon irgendwelche Zitate da raushaust. Also ich bin mir ganz sicher, dass es keinen Befehl aus der Schalker Chefetage geben wird, sollte sich die Situation ergeben, dass dann irgendeiner sagt, nee, ihr dürft aber jetzt nicht aufsteigen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sie es versuchen werden. Du musst ja auch mal sehen, wie sich die Liga überhaupt entwickelt. Wird es eine Mannschaft geben, die jetzt irgendwann mal durchstartet? Im Moment sehe ich die noch nicht. Die haben alle noch ihre Problemchen. Auch Hannover hat jetzt so ein bisschen Federn gelassen. Du hast diese anderen zwei Giganten, sage ich mal, HSV und Köln, die sind sowieso raus. Wenn du die, sonst sind ja auch die Erstliga-Absteiger immer automatisch Favoriten auf den Mitaufstieg. Bochum hat im Moment ganz andere Sorgen. Aber du siehst ja auch umgekehrt, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu sagen, wie schnell es gehen kann. Also als ich das letzte Mal hoffnungsvoll auf die Tabelle geguckt habe, das war vor dem Heimspiel gegen Kiel, da habe ich nämlich auch gedacht, ja, jetzt gewinnst du dein Heimspiel gegen Kiel und dann bist du schön da oben. Hast du dich da oben festgesetzt und getreu deiner Aussage, jeder kann jeden schlagen, hat Kiel dann auf Schalke gewonnen und dann musst du es nicht erstmal wieder hinten anstellen. Und das Gleiches droht ja, kann natürlich theoretisch, vielleicht sogar auch praktisch auch am Freitag gegen Fürth passieren. Die haben jetzt auch in Bielefeld gewonnen, also die sind auch nicht ganz ohne. Also diese zweite Liga ist ja so unglaublich spannend, du kannst ja ganz schlecht Dinge vorhersagen und solche Perspektiven aufsteigen, nicht aufsteigen, nach 6 Spieltagen ist gerade in dieser Liga ist das zu früh. Stand jetzt, da habe ich meine Meinung gesagt, wenn Schalkes Entwicklung so weitergeht oder wenn sie das Niveau halten, traue ich denen aber durchaus zu, dass sie irgendwo dann im oberen Drittel, wo auch immer, an welcher Platzierung dann auch mitspielen.
Warten wir mal die nächsten Spiele ab. Und dann unterhalten wir uns nach der zweiten Runde im DFB-Pokal sehr gerne über die weitere Ausrichtung des FC Schalke 04. Vielleicht kommen wir aber auch gar nicht drum herum, nach jedem Spiel darüber zu sprechen, weil ja, Schalke gewinnt souverän gegen Fürth und holt dann auch noch einen Sieg in Hannover. Das wird sich ja dann auch entwickeln. Genauso umgekehrt, ne? Du verlierst zu Hause gegen Fürth und kriegst eine Packung gegen Hannover. Auch dann wirst du darüber sprechen müssen und natürlich die Richtung wieder vorgeben. Norbert, an dieser Stelle danke ich dir natürlich wieder recht herzlich für deine Zeiteinschätzung und tut immer sehr gut. Wie einordne du das immer wieder beschreibst und ja, auch für mich so manch Zweifel, den ich dann habe in meinem Kopf, weil ich habe ja auch ein privates Leben mit dem FC Schalke 04 irgendwie, ne? Ich beschäftige mich ja auch damit und denke manchmal, ja, mein Güte, welche Richtung gehe ich denn jetzt? Bin ich euphorisch? Bin ich mit dem zufrieden, wie es ist? Oder muss ich Angst haben, dass es wieder abwärts geht? Damit beschäftigt sich ja, glaube ich, auch jeder irgendwo. Und nach deinen Aussagen bin ich immer wieder wohlgestimmt und ja.
Das freut mich. Ich habe ja auch eine soziale Verantwortung.
Ja, absolut. Absolut. Ja, und die okay. Soziale Verantwortung kannst du natürlich auch gerne unserer Community gerne attestieren, weil die auch sich immer wieder sehr, sehr zahlreich und sehr gut mit uns in Verbindung setzen und mit uns kommunizieren. Und ich würde das gerne, dass es so weitergeht. Wenn ihr es noch nicht habt, unsere Telefonnummer, ihr könnt ja mit WhatsApp entweder Nachrichten schreiben oder Sprachnachrichten schicken, gerne maximal 2 Minuten. Dann notiert euch die Nummer 0160-9034-7628. Steht natürlich auch in der Beschreibung oder in den Shownotes. Gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben auch eine tolle Community, eine WhatsApp-Community, wo viele sich zusammengefunden haben und sich regelmäßig austauschen und das wirklich regelmäßig jeden Tag, unterteilt auch in Themen. Also da geht es entweder um den Spieltag oder es geht um allgemeine Themen. Es geht um den Podcast oder um andere Podcasts. Da ist für jeden was dabei. Wer Interesse hat, auch in der Beschreibung steht der Link zur Anfrage an diese tolle Community oder auch direkt an diese Nummer, die ich gerade genannt habe, eine Anfrage stellen. Dann schicke ich euch auch den Link. Norbert, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hattest gerade noch was sagen wollen.
Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, was unsere Einschätzung betrifft, freuen wir uns doch einfach auf Freitag, auf das Spiel gegen Fürth, weil danach sind wir dann alle schon wieder ein kleines bisschen schlauer.
Absolut, schönes Schlusswort. Und jetzt freuen wir uns noch, weil es ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch die Tine mit ihrem Kurvenbericht aus Magdeburg. Die kommt jetzt und ja, könnte also nicht abschalten, dranbleiben. Aber Norbert, dir danke ich und sage danke und Glück auf.
Danke dir auch, René, Glück auf.
Da lacht die Tine. Ja. Hallo und Glück auf, liebe Tine. Ich habe dich gerade schon angekündigt. Jetzt geht's mit dir weiter. Aber sag doch erstmal Hallo.
Hallo und Glück auf, lieber René.
Ja. Tine, du hast, um es vorwegzunehmen, es könnte sein, dass du ab und zu mal losbölkst, aber nicht wegen deiner Unzufriedenheit, sondern bist ein bisschen angeschlagen. Und trotzdem bist du heute da. Vielen lieben Dank.
Ja, ein bisschen Halsschmerzen und Husten, aber sonst alles gut.
Hast du dir wahrscheinlich alles aus Magdeburg mitgebracht, oder?
Aber da waren es ja 28 Grad.
Ja, eben. Ja, und dann kommst du nach Hause, ist wieder kalt und...
irgendwie sowas wird es gewesen sein.
Wahrscheinlich, wie hat meine Mama immer früher gesagt, wenn auch trotz Wärme draußen warst du doch wieder, hast du wieder nicht nachgedacht, bist ohne Jäckchen rausgegangen. Kein Wunder, wenn du jetzt ein Schnüpfchen bekommst. Hm. So, ich spiele aber erstmal unsere Lieblingsmelodie, denn wenn die Tine da ist, dann gibt es auch... Ich hoffe, es ist der richtige Knopf.
Kurvenbericht.
Der richtige. Super. Hast du gehört, ne?
Habe ich gehört.
Ja, krass, oder?
Ja.
Ja, ich bin selbst überrascht und ich habe irgendwas eingestellt, weil es war ja mal tatsächlich so, dass du es nicht so wirklich gehört hast.
Ja, das stimmt.
Und der Norbert ja auch nicht und das war ja die Riesenproblematik, weil ich habe ja auch Sprachnachrichten heute abgespielt. Ach scheiße, dann hört der Norbert das ja nicht. Aber er hat alles gehört und ich habe irgendwas eingestellt, ich weiß aber nicht, was genau, aber jetzt funktioniert es.
Aber es geht.
Es geht. Ja, liebe Tine, wir hatten ja angekündigt, Magdeburg wird wieder so ein Spiel, was problematisch werden könnte, was die Fans betrifft. Da die Fangesänge wurden ja angesprochen, wir hassen Ostdeutschland und auf der anderen Seite dann genau, die Wessis sind doof und alles, was so wir in den letzten Wochen erleben mussten, Leipzig, Dresden und jetzt Magdeburg und wir hatten dann schon drüber gesprochen, wir beide haben gesagt, ja, du fährst mal dahin und wirst das mal alles ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und der Sven aus Wandlitz hatte noch zu dem Thema auch was gesagt. Der hat sich nämlich im Vorfeld geäußert, hat den Brief der UGE, den blauen Brief der UGE angesprochen, dass darauf hingewiesen wurde, wenn wir singen, wir hassen Ostdeutschland, dass wir doch nicht die Personen direkt meinen, sondern dass es dann einfach so zur Fußballkultur gehört. Und das hat der Sven unkommentiert gelassen. Jetzt die Frage, wie war es denn in Magdeburg?
Ja, also ob von Magdeburg was kam, weiß ich gar nicht, ob die irgendwie in unsere Richtung Schmähgesänge gemacht haben, weil die waren echt leise oder wir halt zu laut.
Wahrscheinlich also, das.
Wahrscheinlich das. Es hat wirklich erst gedauert, bis der Schmähgesang von unserer Seite kam. Ich habe erst schon gedacht, ach, lassen wir es heute sein, aber nee, dann kam es doch und ich fühle mich jedes Mal sehr, sehr unangenehm dann in der Kurve. Und ich habe mich auch immer mal so umgeguckt. Es hat wirklich, ich sag mal, so 90% haben mitgemacht bei dem Gesang. Mhm. Und ich muss jetzt mal für mein Geschlecht einstehen. Also ich habe um mich rum auf jeden Fall keine Frau gesehen, die mitgemacht hat.
Ja, und wahrscheinlich auch viele, die in Ostdeutschland leben und in der Kurve
drin sind. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja,
logischerweise.
Wahrscheinlich. Ja, Aber dann kriegst du halt so Diskussionen mit. Also ich glaube nicht, dass es nur gegen den Fußball oder gegen die Fußballvereine aus dem Osten gilt, weil du kriegst dann so Diskussionen mit von wegen, ja, zieht die Mauer wieder hoch oder direkt so politische Scheiße von wegen, ja, dann hätten wir das AfD-Problem nicht. Wir sehen es ja gerade in Gelsenkirchen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, und ich hatte nach dem Spiel, da habe ich so ein Gespräch mitbekommen draußen, da war dann genau diese Diskussion, dass der eine sagte, ja, ich kann es verstehen, dass es gesungen wird, ich finde es aber trotzdem einfach, das passt nicht zum Verein. Und dann sagte der andere, wieso? Es ist doch gar nicht gegen Ostdeutschland, es ist doch nur gegen die Vereine. Und das kann sein, dass das bei manchen so ist, aber ich glaube, bei vielen ist es wirklich nicht nur gegen die Vereine.
Ja, aber wie gesagt, wir haben es ja auch an eigenen Beispielen letztes Mal schon erörtert, wenn ich den ungeliebten Nachbarn mit einem bestimmten Wort angreife, dann meine ich das ja auch nicht so. Ja gut, vielleicht bei oder anderem Mal. Nein, Spaß beiseite. Nein, aber das ist natürlich dann wieder so eine Phase, wo du dich gerne mit reinziehen lässt, wenn du im Fußballstadion stehst und so Schlachtgesänge dann machst und dann lässt du dich ja mitziehen, obwohl man es vielleicht gar nicht möchte und obwohl man es auch gar nicht definitiv so meint. Also ich will da jetzt keinen Schutz nehmen und ich will das auch nicht für gut heißen, aber nichtsdestotrotz ist es manchmal einfach auch nur völlig unüberlegt, weil man freut sich einfach auf ein Fußballspiel, dann geht die Stimmung hoch und dann geht der Gesang los und dann, wenn einer nicht unmittelbar mit beteiligt ist, dann knallt man halt mit. Also ich
Ja,
möchte.
ich es kann auch sein, dass viele gar nicht drüber nachdenken, was
Ja.
sie da gerade in dem Augenblick singen. Ne? Also ihr seid denn ja nur ein H-Punkt-Verein, wird ja auch immer sofort gesungen,
Ja,
ne? Oder warum seid ihr so leise? Also das ist ja auch immer direkt.
na gut, aber es war das große Ganze, es war human, sagen wir mal so. Ich meine, 90%
Ja.
ist viel, und es gab den Gesang, aber nichtsdestotrotz, es gab keine großen Auseinandersetzungen in Magdeburg.
Nee, das Gute in Magdeburg ist ja, du wirst ja, der Parkplatz ist direkt am Gästeblock. Also du brauchst gar nicht, du kommst gar nicht, wenn du es nicht willst, mit Magdeburgern in Verbindung. Du fährst zwar da durch wie so ein Wohngebiet und da sind uns dann so ein paar Magdeburger, sind wir da mit dem Auto dran vorbeigefahren. Schön fand ich das eine Trikot mit Seguin hinten drauf und dann DDR unten drunter.
Ja, gut, da war er vielleicht noch gut.
Er war ja von dem Papa. Der Papa hat auch da
Naja,
gespielt
ja.
und gab ja sogar eine Choreo. Also was heißt eine Choreo? So ein Spruchband für den Papa.
Was stand da drauf?
Weil der Geburtstag hatte, der ist ja 80 geworden, der
Aha.
Papa. Ich habe es fotografiert, warte, ich kann es dir sofort sagen, was drauf stand.
Ja, du hast ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir
Jojo,
sind ja
wir haben ja
ein.
Zeit. Ich habe schon. Dem FCM trugst du die Throne. Heute wollen wir auf dich trinken. Alles Gute zum 80. Geburtstag, Wolfgang Seguin.
Ist doch gut, ist doch nett.
Ja,
Hat er auch.
aber ich denke, die haben genau gewusst, warum man das gegen Schalke macht, ne?
Ja, aber echt, vielleicht ist das denen auch gar nicht so bewusst. Und Seguin ist ja jetzt auch ein Kapitel, was wir abgehakt haben und was wir auch gar
Ja.
nicht mehr aufhängen wollen. Auch wenn Norbert Nigbur letzte Woche im Legenden-Talk sich den wieder zurückgewünscht hat. Da war ich wirklich perplex. Kannst du nur noch mal sagen, ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Auch Klaus Fischer, mit dem habe ich mich gestern darüber noch mal unterhalten, weil wir ja auch ein Fauxpas hatten. Wir hatten ja den Cast noch in Magdeburg statt auf St. Pauli. Und haben wir auch über diese, da sagte auch, das hat er gesagt. Ich so, hast du das nicht mitbekommen? Nö. Hätte ich das mitgekriegt, hätte ich sofort was gesagt, sagte er. Ich so, nee, er hat es tatsächlich gesagt und hätte sich so, aber er meinte wahrscheinlich so ein Spielertyp wie Seguin. Ob er jetzt sich den Paule zurückgewünscht hat, weiß ich nicht. So, lass uns nicht vom Thema abschweifen. Also Magdeburg, alles relativ human abgelaufen, sagen wir mal so. Keine
Ja,
besonderen
doch schon.
Vorkommnisse. Ja.
Keine besonderen Vorkommnisse. Es war sehr gute Stimmung, sehr gutes Wetter.
Ja.
Es war sehr spät erst da gewesen, aber in der Kurve war gute Stimmung. Drumherum waren wieder tolle Menschen. Man trifft dann ja auch immer die gleichen auswärts. Ich hatte es dann nach dem Spiel, dass mich einer angetippt hat und gesagt: Ey, gegen Kaiserslautern haben wir doch auch nebeneinander gestanden. Und ich so: Ach ja, stimmt.
Ja, krass,
Stimmt,
ne?
haben wir.
Ja.
Ja.
Ja, wahrscheinlich hast du auch die nächsten Auswärtsspiele, hast du jetzt viel vor der Brust, ne? Das sind viele Auswärtsspiele, die wir jetzt
Ja,
zu absolvieren haben,
Bielefeld,
gerade im Oktober.
Hannover, Karls Karlsruhe.
Ja, aber das Testspiel nimmst du nicht mit.
Nee, ich fahre nicht nach Dublin, oder fliege nicht nach Dublin.
Ah,
Nee.
okay. Müssen wir noch gucken, wie wir das hier handhaben, ob einer von uns dahin fliegt. Werden wir das mal schauen, wie auch gerade dann die aktuelle Situation. Es ist ja auch nicht mehr so lange, es ist ja dann in knapp 2 Wochen sogar, glaube ich schon, ne? Dann ist die nächste Länderspielpause. Ja, also, da wir ja dann Magdeburg nicht mehr so viel erzählen können, so viel drumherum hast du dann auch nicht mitbekommen, weil du gesagt hast,
ja,
du seid relativ knapp.
Ich kann noch eine kleine Anekdote während des Spiels.
Ja.
Gamer Brother oder beziehungsweise Broski, den kennt ja, glaube ich, fast jeder, würde ich jetzt mal behaupten.
Kenne ich nicht.
Und,
war ein Spaß.
Nein.
War ein Spaß.
Okay.
Spaß.
Okay. der war auch da. Und der saß auf dem neutralen Platz und beim 1-0 von uns gab es dann auf diesen neutralen Plätzen anscheinend irgendwie so ein bisschen zwischen Magdeburgern und Schalkern und da liefen auf einmal ganz viele Ordner hin und wir so, hä, was passiert denn da jetzt? Und die Ordner haben dann alle, die halt Schalke-Anhänger waren, genommen und haben die in den Gästeblock mitgepackt. Unter anderem auch Gamer Brother. Der saß dann auf einmal, der war so dreigeteilt, unser Gästeblock, und der saß auf einmal dann in dem Gästeblock drin, wurde dann halt auch sofort erkannt.
Und, was hat er dann gemacht?
Also der war zu weit weg, der war neben mir in dem Block und ist da ganz normal rumgelaufen. Ich hatte nur jetzt ein Video gesehen, dass er wohl sehr viel Spaß da zwischen den Schalkern hatte.
Ja, gut, warum nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die Schalker auch mit Spaß mit ihm hatten. Keine Ahnung, mag ich nicht beurteilen.
Ach doch, doch, ja. Ich denke schon. Ja,
ja, ich habe dann.
Ich hatte einen 16-Jährigen dabei, der hat ihn vor dem Stadion getroffen.
Klar,
der,
super, der ist
der,
ausgeflippt.
Der konnte gar nicht mehr schlafen. Also, das war sein Highlight des Tages, dass er Gamer Brother getroffen hat.
Ich kann da wirklich nicht so viel zu ihm sagen, weil ich seine Sendung eigentlich fast gar nicht verfolge. Und mich das auch so ein bisschen triggert, auch manchmal, weil er halt Sachen darf, die wir nicht dürfen. Ne? Und das ist halt extrem doof. Mehr sage ich nicht. Ne? Und wir arbeiten quasi vor Ort und berichten über den FC Schalke 04 und sind da manchmal so mit Handschellen angebunden. Wir dürfen sehr, sehr wenig. Und wenn ich dann sehe, wie er sich manchmal über den Verein auslässt, positiv wie negativ, ne? Völlig in Ordnung. Er soll das auch machen, das kommt ja auch gut an. Aber dass er dann auch noch eingeladen wird und dann noch das machen darf und dann kriegt er da was.
Ja.
Und das ist einfach, weiß ich nicht, da nutzt man die Reichweite, da sieht man, ja, da ist einer, der ist sehr, sehr beliebt. Da hängen wir uns dann mit dran und im Vergleich zu uns kriegen wir dann, ja, einen kleinen Arschtritt. Ist jetzt kein Dissen gegen den Gamer Brother. Also ich finde es einfach nur die... Ne, wie ich es gerade erklärt habe, die Art und Weise,
verstehe,
wie man
was du
das
meinst.
Vergleicht. Da wir jetzt nicht mehr so viel über Magdeburg sprechen, dann würde ich natürlich gerne noch was aus unserer WhatsApp-Community raushauen. Da bist du ja auch mit drin, logischerweise. Ich habe es gerade schon erwähnt im Podcast noch mit Norbert, dass ihr da gerne mitmachen könnt. Nummer hatte ich ja schon genannt. Und ich hatte dann eine Nachricht von Dennis. Der hatte eine Nachricht in unsere Gruppe geschrieben und die fand ich dann ziemlich gut, weil ich dachte, da könnte man vielleicht mal ein bisschen drüber diskutieren. Wir haben es ja heute schon ein bisschen angerissen im Podcast, aber die Zeit ist einfach dann auch zu knapp, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, was man im eigenen Podcast behandeln könnte. Ich lese jetzt mal die Nachricht vom Dennis vor und dann gehen wir mal beide in die Diskussion. Also, der Dennis hat geschrieben, ich habe vor 3 bis 4 Wochen geschrieben, ich verstehe diese Tiefstapelei nur als reinen Selbstschutz. Man möchte ohne Erwartungsdruck in die Saison gehen und damit die Mannschaft frei im Kopf ist und am Ende schauen, was dabei rauskommt. Ist ja auch richtig so. Mit der reinen Qualität der Mannschaft hat diese Tiefstapelei aber nichts zu tun. Ihr seid mit einem Mittelfeldplatz zufrieden? Dickes Fragezeichen. Wieso denn? Dann zeigt mir doch mal 7 bis 8 Mannschaften, die ihr als qualitativ besser einschätzt. Ich sehe folgende Punkte und dann hat er natürlich einiges aufgezählt. Die Nachricht war sehr lang. Der Yatti, der im Urlaub ist, viele Grüße, hat dann auch geschrieben, das müsste René mal mit übernehmen. Das hatte ich dann schon tatsächlich mir kopiert. Aber war jetzt soweit, ich hatte es leider falsch eingeordnet und habe es nicht oben mit reingepackt in den in die Inhaltsangabe oder besser gesagt in die Kurvendiskussion. Aber mit dir wollte ich da nochmal gerne sprechen. Wir hatten es im Podcast auch angesprochen. Wenn jetzt alle anfangen zu sagen, ja, wir stehen jetzt 1 Punkt hinter der Tabellenspitze, wir haben 12 Punkte nach 6 Spielen, wir sind gut mit dabei, die Liga ist relativ ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Wieso darf man denn nach dem 6. Spieltag nicht sagen, klar, warum jetzt nicht doch angreifen?
Ja, wahrscheinlich, weil es die letzten 2 Jahre, also wenn man zu oft enttäuscht wurde und dann nicht sagen will, ja, wir greifen jetzt an und dann stehst du am Ende der Saison doch auf dem 10. Platz und wir sind wieder zu hoch, also geflogen und dann wieder zu tief gefallen. Ich glaube, da hat man als Schalke-Fan so ein bisschen Angst vor.
Ja, absolut, habe ich auch gesagt, dass einfach die letzten Jahre einfach nicht gut waren und uns nicht gut getan hat und dass man einfach Angst vor Enttäuschungen hat. Ich will ja auch damit gar nicht sagen, dass das Ziel sein muss, jetzt aufzusteigen, sondern aber man darf doch drüber sprechen, dass die Situation doch das gerade hergibt, warum auch immer. Der Dennis hat es ja auch gesagt, nennt mir mal 7 bis 8 Mannschaften, die von der Qualität besser wären als wir. Ich sehe das auch nicht. Und mit dem Stil, den wir gerade spielen, das ist jetzt nicht, ne, der Superfußball und Hurra-Fußball, hatte ich auch schon mit Norbert drüber gesprochen. Aber er könnte ja so effektiv sein, dass es reicht. Und warum soll man dann nicht sagen, die Möglichkeit besteht? Ich würde es gut finden, wenn wir auch diese Saison aufsteigen, weil lange Zeit haben wir nicht, weil dann irgendwann kommt wieder der nächste Umbruch. Ganz natürliche Art. Spieler werden uns verlassen, weil sie Geld bringen und, und. Warum ist es denn so verkehrt? Ich verstehe das nicht.
Ja, vielleicht auch, dass man sieht jetzt bei Bochum und Hertha, die sofort gesagt haben, wir wollen wieder aufsteigen und die dümpeln jetzt da auf dem 18. und 17. Platz rum.
Ja, aber das sagen die,
Und
wer sagt das? Sagen das die Verantwortlichen, klar. Aber die Spieler, die jetzt zu Hause sind, die werden doch immer noch sagen, ich will aufsteigen.
ja, klar.
Auch Magdeburg, Tabellenletzter. Aber ich glaube, da werden sie auch Spieler sein. Ey, wir waren letzte Saison so gut. Wir müssen doch einen Anspruch haben, wieder da oben mitspielen.
Ja, wahrscheinlich intern sitzt Timo Becker auch da und hofft, dass er im Mai die Schale nach oben reckt. Das
Ja.
glaube ich schon,
Mir würde auch
aber
Platz 2 reichen.
ja, mir auch.
Oder 3. Dann haben
Nee,
wir.
3 bitte nicht.
Wird zu Nerven aufreiben, meinst du dann
Ja,
Relegation?
genau.
Ja.
Ja. Nee, aber ich glaube wirklich, dass es dieses Tiefstapeln ist, weil man einfach Angst hat, dass es vor dem Downfall. Dass es nicht sein kann, dass wir gerade so erfolgreich sind.
Ja, wie gesagt, der Downfall könnte jetzt ja nach den nächsten Spielen kommen. Ne? Der Oktober ist echt heiß. Gerade mit 2 Auswärtsspielen hintereinander und dann auch Doppelpack Darmstadt, Liga und Darmstadt, und DFB-Pokal, da könntest du auf einmal wieder alles verloren haben und im Pokal raus, dann stellst du wieder alles in Frage und dann werden wieder die an den Pranger gestellt, die gesagt haben, naja, warum denn nicht auch mal nach oben blicken, ne? Aber du kannst es definitiv nicht verhindern, wenn es so weitergeht, wenn wir jetzt dann diese magische Grenze, 2. Runde DFB-Pokal überstanden. Wir haben Punkte geholt in Hannover, wir haben zu Hause gewonnen, wir haben Darmstadt geschlagen. Dann kannst du doch dann ernsthaft nicht mehr davon sagen, ey, Leute, müssen wir tief stapeln. Das geht doch dann nicht mehr.
Ja, klar,
Ja.
natürlich. Vor allem, ich habe dieses Jahr auch irgendwie so das Gefühl, es ist eine Mannschaft. Also es ist so,
Ja.
das passt so alles, wie die auch zusammen feiern und dann der Muslitz dazwischen immer und das ist halt immer schön anzugucken, wie die sich so gegenseitig freuen und aber alle. Und klar gibt es auch Grüppchen, aber trotzdem scheint es ein Team zu sein, die Spaß haben, die sich verstehen und wer weiß, was wird.
Also ich will damit auch sagen, ich bin voll auf Dennis Seite. Es gibt einfach keinen Grund zu Tiefstapelei. Die Situation ist nun mal so, wie sie ist. Und auch dieser Ausrutscher gegen Kiel, was ja gar kein Ausrutscher war aus meiner Sicht. Ne? Also ich bin auch tatsächlich eher so, dass ich dann sage, ich will jetzt nicht sagen, wir müssen aufsteigen. Ich möchte aber sagen können, es ist möglich. Ne? Und ich will auch nicht mehr sagen, das habe ich die letzten Monate, Jahre, sage ich will jetzt nicht wieder absteigen. Ich möchte nicht wieder diese Angst haben, in diesen Abstiegskampf mitzuspielen. Ich glaube, auch da sind wir auch weit, da sind wir wirklich sehr weit weg. Gott, ey, wie lebt
Ja.
sich hier weit aus? Ja, du kriegst also alles wieder um die Nase geschmiert, wenn es dann nicht so kommt. Ne? Aber man muss sich irgendwo auch positionieren und dann können auch wieder einige sagen, ey, hör auf, von Aufstieg zu sprechen. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur, dass die Möglichkeit da wäre und dass man diese Möglichkeit auch nutzen könnte. Und wenn es nicht so ist, dann sollte man sich darauf besinnen, zu sagen: Hey, wir kommen aus einer ganz schwierigen Situation. Die Mannschaft ist gut aufgebaut. Wenn wir im Mittelfeld irgendwo stehen, dann ist das halt schade, aber völlig okay.
Ja, auf jeden Fall.
Na, so kann man das stehen lassen. Ja, Tine, jetzt mal ganz ehrlich: Es
Ja,
ist
ja.
schwierig, momentan sich irgendwie zu positionieren. Ich ertappe mich da immer wieder selbst. Einerseits finde ich es gut, andererseits finde ich es schlecht, andererseits kann ich mich nicht entscheiden. Also wir sind gerade in so einer Situation, wo keiner so recht zufrieden ist. Die einen meckern auf die anderen und die anderen meckern wieder zurück. Und
ja, die einen sagen, wir haben ja noch keinen von oben geschlagen.
Ja.
So.
Ja, ist ja auch was dran, tatsächlich.
Ja, ist, ja, ja. Klar ist was dran.
Aber wir haben wahrscheinlich auch einen Anteil daran, dass diese Mannschaften nicht oben stehen. Wir haben Hertha im ersten Spiel den Zahn gezogen. Bochum, ja gut, Bochum hat, glaube ich.
Wir haben mit Paderborn die beste Abwehr der Liga mit nur 4 Gegentoren.
Ja.
Also ich bin halt auf Fürth gespannt, ne? Weil die haben, glaube ich, irgendwie so einen Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.
Ja, ich weiß es gar nicht. Der Anfang war sehr holprig auch, ne? Die haben, glaube ich, auch am Anfang nicht gut ausgesehen und habe auch ein Spiel gesehen, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, glaube erster Spieltag, wo ich dachte, oha, die werden Probleme kriegen. Aber anscheinend in Bielefeld gewinnen musst du auch erstmal, ne? In der Form, die die gerade sind. Obwohl, ich glaube jetzt auch, dass Bielefeld dieser erste Hype weg ist, diese Aufstiegseuphorie, dieses uns kann keiner was, das wird jetzt nach und nach bröckeln, weil ich habe sie live gesehen vor der Saison und habe mir gedacht, wie kann diese Mannschaft in der zweiten Liga auf, spielen? Da war ich völlig perplex und dann hauen die einen am anderen weg. Ja, das macht viel aus, was der Kopf halt so gerade vorgibt oder wie gut die Stimmung im Verein ist. Ja, okay. Tine.
René.
Erzähl mir noch was Schönes.
Habe ich denn noch was Schönes?
Weiß ich nicht. Wie findest du unsere Podcast-Community?
Ich finde es sehr schön. Also es ist eine sehr coole Gruppe mit den einzelnen Themen. Es wird zwar manchmal auch hitzig und sehr viel diskutiert.
Ja, mich hat letztens einer angemacht, indirekt, weil ich meine Eindrücke vom Trainingsplatz für mich behalten sollte und nicht immer daran hineininterpretieren sollte. Okay. Ist mein Job. Ist mein Job.
Also wegen der Körpersprache.
Ja. Das mache ich gerne. Da bleibe ich auch dabei. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich habe oft nicht recht. Ich habe aber auch oft recht. Ja? Also es ist ja auch was dran. Man kann doch Menschen schon anhand Körpersprachen analysieren. Dass das nicht immer hundertprozentig klar ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz mache ich das schon ganz gerne. Und ich will das auch überhaupt nie wertend rüberbringen und sagen, nur weil ich das so gesehen habe, ist das so. Das sind aber einfach Möglichkeiten, die ich sehe und die gebe ich halt gerne einfach weiter. Ne? Und der eine kann es annehmen und sagen, ja, kann sein. Der andere sagt, nee, das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Ist auch völlig richtig. Ja, aber es ist nie so hitzig, dass man sagt, boah, was für beknackte Leute hier.
Nee, es wird auch nicht beleidigt oder irgendwie so wie bei Facebook, sage ich mal, wo ja wirklich dann bodenlose Kommentare immer mal darunter stehen. Aber das ist ja wirklich gar nicht der Fall. Und wenn es dann wirklich mal zu hitzig ist, haben wir ja unsere Köpfe, die dann auch mal dazwischen grätschen und sagen, Leute, jetzt reicht's aber dann auch mal. Wir sollten das Thema mal beenden.
Richtig. Also. So, Thema beenden. Wir sind auch angekommen am Ende des Podcasts. Ich weiß gar nicht, wie lang der jetzt insgesamt ist, weil ich habe jetzt mehrere Teile. Ich werde es sehen, aber es werden bestimmt wieder 90 Minuten sein. Und dir, liebe Tine, erstmal gute Besserung. Hoffe, dass du schnell fit wirst gegen Fürth. Ist ja nicht mehr lange, Freitag. Da bist du im Stadion.
Ja.
Und ich glaube, danach sehen wir uns auch noch, ne?
Ich glaube auch.
Ja. Okay, dann freue ich mich darauf und danke für deine Zeit und für deine Einschätzung. Und dann spiele ich jetzt mal die Musik. Tina, ich habe jetzt wieder das andere Pad hier und ich weiß jetzt nicht, wo das drauf ist. Ich glaube da oben. Ich versuche es einfach mal. Und wenn nicht, ist es halt so. Dann spiele ich halt was anderes. Danke erstmal dir fürs Quatschen.
Gerne. Glück auf.